Wenn ich über die Patriarchen spreche, Abraham, Isaac und Jakob, ja, und möchte ich so ganz besonders Abraham und Isaac streifen, denn da hat er diese Geschichte, was Gott einem offenbart, das behält man für sich, ja. Ja, sag nicht, ist mein Thema, sag nicht, was Gott dir gezeigt hat. Jeder Mensch muss Geheimnisse haben. Behalte es für dich, was Gott dir persönlich gesagt hat. Man soll ja nicht alles gleich hinausposaunen, Seelenstriptis machen. Wir müssen lernen, auch zu schweigen. Und ich lese in 1. Mose 22, Vers 5, das ist mein Text. Und Abraham sprach zu den Jünglingen, bleibt hier. Und mit dem Esel und ich und der Knabe, also Isaac, wollen dorthin gehen und ihn anbeten und wir kommen wieder zurück. Ja, es geht um die Opferung Isaaks hier. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, er sollte seinen Sohn Isaac einfach nehmen und opfern dem Herrn. Denn Ismael hatte schon fortgeschickt, da war der Fall schon erledigt und jetzt ist dieser Isaac dran. Abraham gehorchte dem Herrn. Und es war kein leichter Weg, so einfach den Isaak mitzunehmen und zu opfern. Ja, wie lang? Ja, hat er auf den Jungen gewartet? Ist fast 100 Jahre alt geworden und dann noch ja die Zeit, wo er entwöhnt wurde. Und jetzt soll er den Jungen auch noch opfern und aufgeben. Hier tauchen viele Fragen auf. Wer ist dieser Herr, der von ihm seinen Sohn fordert? Opfere mir den Isaak, den du lieb hast. Ja, das kann der Teufel sein. Ja, es klingt so vielleicht wie der Teufel, als wenn der Teufel sowas sagt, die Kanaaniter haben die Kinder geopfert. Ja, und das war die Situation hier, in die er jetzt hineingeraten ist. Opfere mir deinen Sohn, den Isaak, den du lieb hast, den du erbeten hast, auf den du so lange gewartet hast. Und es entstehen innere Kämpfe in Abraham. Soll ich das tun? Ist das der Teufel, der mir sowas sagt und mir sowas, ja, lehrt? Er sagte niemand was von diesem Auftrag, den Gott ihm gab. Er nahm das Feuer, das Holz, den Esel und den Isaak. Und der Isaak fragt, Papa, wo ist das Opfertier, das wir opfern wollen? Ja. Er sagte nicht einmal der Sarah. Stell dir mal vor, was da passiert wäre, wenn der Sarah gesagt hätte, ich werde den Isaak jetzt opfern heute. Die wäre auf, durchgedreht, ihn an einen Kragen gegangen. Die hätte ihn für verrückt erklärt, in der Irrenanstalt vielleicht eingeliefert. Ja, auch nicht seinen Knecht Eliezer, hat niemand was gesagt, nicht einmal dem Isaak, um den es hier ging. Ja, niemand hätte ihn verstanden und es gibt Dinge, die nur du allein für dich, zwischen dir und Gott, die Sachen steht und stehen lässt. Alle hätten ihn für verrückt erklärt. Ja, was hier passiert? Wenn Gott von einem etwas fordert, dann geht niemand was an, niemand. Absolut niemand. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was hier passiert, das darfst du niemand sagen. Das muss er selbst mit sich selbst ausmachen. Und es gibt Dinge, die du mit dir selbst ausmachen musst. Das kannst du niemand erzählen. Die werden dich nicht verstehen. Es war die schwierigste Entscheidung im Leben Abrahams, der schwierigste Weg in seinem Leben. Er hat schon den Ismael fortgeschickt, das war schon Opfer für ihn. Und er hat getan, was Sarah verlangte, er gehorchte der Sarah. Ja, aber jetzt musste hier Gott gehorchen. Ja, und das ist kompliziert und schwieriger. Und nun, den Isaak, das darf doch nicht wahr sein. Auf den haben wir schon über 100 Jahre gewartet. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist alles passiert. Jetzt habe ich keinen Nachkommen. Wenn ich den opfere, wie geht's dann weiter? Ja, meine Zukunft, das Volk Gottes, Volk Israel, den Herrn Jesus und alles hätte geopfert. Ja, hier sehen wir den Kampf des natürlichen Menschen. Fleisch gegen Geist. Soll ich nicht? Ja, ich möchte nicht jetzt in der Haut Abraham stecken. In dieser Geschichte sehe ich unsere Entwicklung, mein inneres Leben, meine inneren Kämpfe. Das geht niemand was an, was ich zwischen mir und meinem Gott ausmache, was dazwischen steht. Niemand wird die Wege Gottes für dein Leben verstehen. Es sind schwere Wege. Ja, deshalb kannst auch niemand diese Wege nicht erklären, denn muss ich allein gehen mit mir selber. Ich will hier nur ein paar Gedanken betrachten. Isaak ist das Lachen des Glaubens. Er wird verspottet von, ja, den Ismael. Der Ismael verspottet ihn, nachdem er entwöhnt war. Isaks Geburt erfolgte entgegen der Natur. Isak wird von Ismael verspottet. Ismael, das ist die Gesetzesfrucht. Ja, und er wird ausgetrieben. Und Isak wird geopfert. Das sind die Wege Gottes. Isak wird nach Abrahams Tod gesegnet. Erst nach Abrahams Tod, nachdem das alles passiert ist. Isak bleibt zunächst unfruchtbar. Auch das muss er erleben. Erst nach 20 Jahren, nachdem er verheiratet ist. Ja, und Isak zeugt von dieser Doppelfrucht Esau und Jakob. Ja, Isak verleugnet in Gera seine Frau. Ja, und Isak will Esau segnen und letztendlich muss er dann Jakob segnen und dann übers Kreuz. Wie auch immer. Isak heißt lachen. Du kannst nehmen, wie du das willst. Wenn du ihn opfern solltest, dann vergeht dir das Lachen. Dann ist nichts mehr da. Und deshalb auch die Freude am Herrn. Manche Leute denken, ach, das ist das wunderbar, die Freude am Herrn. Aber hier, opfer deinen Isak, den du lieb hast, den du erbeten hast, den du erglaubt hast, den du erwartet hast. Ja, da vergeht einem das Lachen. Der Isak wäre hier gar nicht geboren, aber jetzt muss der liebe Bruder Abraham den Isak opfern. Alles, was du dir erbeten und erglaubt hast, erwartet und erarbeitet und entwickelt hast, das musst du opfern. Bist du bereit, den Isak zu opfern? Das ist meine Botschaft. Sag es niemand, was du vorhast, was Gott von dir erwartet. Ja, da ist nichts mehr von der Glückseligkeit. Halleluja, mein Isak ist da. Den musst du opfern. Da ist nichts mehr da von der Fröhlichkeit, von diesem frommen Lachen. Ja, du weißt doch gar nicht, wie wir die Geschichte ausgehen. Wenn du die Wahrheit hörst, du musst den Isak opfern. Da ist nichts mehr da. Da bist du nicht mehr so frei und glücklich und happy. Das, was du dir erbeten hast, was du erwartet hast, was du entwickelt hast in deinem Leben, das musst du alles loslassen. Ja, den Ismael musst du loslassen und jetzt auch noch den Isak dazu. Was hast du noch am Schluss? Nur dich selbst und den lieben Gott. Es war ein schwerer Weg für Abraham. Opfere deinen Isak. Die ganzen frommen Träume zerplatzen, als er das hört. Mein Gott, wo bin ich hingeraten? Ist das wirklich Gott, der mir das gesagt hat? Weißt du, du verstehst die Wege Gottes manchmal nicht. Gottes Wege sind nicht so einfach zu verstehen. Aber nur so wirst du reif als Vater des Glaubens, wie dieser Abraham. Nur so kommst du zu der Erkenntnis deiner selbst, zu der Erkenntnis deines Urwesens. Bist du bereit, alles zu opfern, um Gottes und Jesu willen, ja, für das Reich Gottes. Ja, und da kommst du zur Erkenntnis. Und solange du deinen Isak noch nicht geopfert hast, hast du das heilige Lachen noch nicht erlebt, was es wirklich bedeutet, wie das ausgeht. Da redest du da drüber. Isak, ja, er lacht. Ja, die Sarah hat gelacht, als sie hörte, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du ein Baby haben. Da lacht sie hinter dem Vorhang, kichert. Ja, da hört das ganze Kichern auf, wenn der liebe Gott sagt, opfere mir deinen Isak. Isaks Geburt erfolgt gegen die Natur. Die alte Omi, ja, und der alte Opi, die werden noch, ja, ganz jung. Ihre Leiber waren schon bereits erstorben, heißt es in der Bibel. Sie waren nicht mehr zeugungsfähig. Ja, sie waren Omi und Opi. Sie waren da angekommen, wo Gott sie haben wollte. Was ist aus eurem Leben geworden? Ihr seid nicht mehr jung, ihr seid nicht mehr zeugungsfähig. Was wollt ihr? Die Zeit ist für euch schon vorbei. Und da wurde der Isak geboren. Und jetzt soll er auch ihn noch opfern, auf den ihr so lange gewartet habt. Isak war nicht nach dem Fleisch, er war nach dem Geist und aus dem Glauben. Das war der Isak hier. Ja, er war gegen die Natur. Ja, es war nicht natürlich, was da in seinem Leben passierte. Der lang erwartete Isak, ja, muss geopfert werden. Und ich spreche hier über das Thema. Weißt du, was Gott euch sagt? Das behaltet für euch. Sagt es niemand weiter. Ist ein Geheimnis. Sagt es niemand weiter. Ja, es gibt Dinge zwischen Gott und dir und mir und uns. Ja, Geheimnisse. Abraham muss all das von Gott geschenkte opfern. Ja, das Übel kommt jetzt. Opfer den Isak, den du lieb hast, deinen Glauben geschenkten Sohn. Ja, die ganze Verheißung, die ganzen Segnungen, die ganzen Prophezeiungen, die ganzen Träume, die ganzen Wünsche, opfere. Ja, und das geht niemand was an, was Gott einem sagt. Ja, sag es nicht. Sag es nicht, was Gott dir gesagt hat, was du tun sollst. Die Welt wird dich nicht verstehen. Die Sarah wird dich nicht verstehen. Die Knechte werden dich nicht verstehen. Abraham muss alles begraben, auf dem Altar legen, alles Erbetene, alles Geistgezeugte, alle Früchte des Geistes. Stell dir mal vor, alles, was er im Glauben erreichte, loslassen, den Isaak loslassen, den Ismael zuerst mal loslassen und jetzt kommt der Isaak dran, der muss geopfert werden, geschlachtet werden. Es ist eine Ohrfeige Gottes gegen diesen Abraham und jetzt heißt es, biete auch noch die zweite Backe. Ja, eine Ohrfeige. Ein Jude, der 5 seiner Töchter und die Frau verloren hat auf einer Überfahrt von Amerika nach Europa. Ja, und als er dann doch wieder ankommt hier auf dem Festland, dann sagt er, lieber Gott, kannst mich totschlagen, aber ich werde dir nicht absagen. Und so weit war der Abraham. Ich werde dir nicht absagen. Und das ist Glaube. Ich werde dir nicht absagen. So war der Abraham. Der blieb fest an Gott. Der sagt es nicht ab. Wir leben bei Gott, auch wenn wir sterben. Und das ist meine Botschaft. Immer wieder die gleiche Botschaft. Komm wieder auf den gleichen Punkt. Wenn wir unseren Isaak opfern, all das von Gott geschenkt und gewirkte, ja, was hast du noch übrig? Was bleibt von deinem Leben? Wir haben ein schönes Lied, das wir gerne in unserer Gemeinde gesungen haben. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Geist und Habe, alles soll sein eigen sein. Ja, und dann im Chorus, alles will ich Jesus weihen, dir mein Gott und Herr, ja, will ich alles weihen. Heiland, ich will dir alles weihen. Ja, es singt so leicht, ja. Es singt sich so leicht, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Ja? Alles will ich Jesus weihen, all mein Herz zu ihm sich neigt, all mein sündiger, stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich Jesus weihen. Halte alle Welt für Spreu, doch was ich dem Heiland schenkte, gibt er mir verklärt und neu. Alles will ich Jesus weihen. Wo sind die ganzen Frommen hier? Ja, alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft, all mein Denken, all mein Streben, all mein Tagwerk schafft, was mein Tagwerk schafft, alles will ich Jesus weihen oder opfern. Ja, in Heilbronn, ich habe Hauskreise eingeführt bei mir in der Gemeinde und da wohnte jemand, eine Schwester, direkt an der Bushaltestelle, ich habe gesagt, Schwester Edeltraut, ich möchte bei dir Hauskreis machen. Und dann sagt er, Bruder Johannes, was denkst du? Ich habe erst einen Perserteppich gekauft, damals war Perserteppich Mode, ja, Perserteppich gekauft, das wird zertreten, verstehst du, das kann's nicht, aber in der Gemeinde hat sie fast rückwärts sich überschlagen, alles will ich Jesus weihen, gesungen, und jetzt sagt sie, Bruder, mal tu das, was denkst du, ja, und dann war die erste Bibelstunde oder der erste Hauskreis in ihrer Wohnung, hat sie den Teppich umgedreht, die dumme Gans, ja. Da wird erst recht alles zertreten und da lösen sich die Fäden. Alles will ich Jesus weihen, alle Segnungen Gottes auf dem Altar. Ja, singt sich so leicht. Alles will ich Jesus weihen. Aber wenn es darauf ankommt, wie sieht es da aus? Abraham lernte hier, Gott alles wieder zurückzugeben, was er von ihm bekam. Ja, sind wir bereit, alles Gott zurückzugeben, was er uns geschenkt hat? Ja, es geht hier nicht nur wer Isaak war, sondern was dieser Isaak dem Abraham darstellte. Isaak war mehr als nur ein Junge. Es war ein Symbol, ja ein Beweis aus der Vergangenheit, aus der Verheißung Gottes für die Zukunft etwas Besonderes. Als er Isaak opferte, legte er sich selbst auf dem Altar. Das war ein Stück von ihm. Alles will ich Jesus weihen. Jetzt kommt drauf an. Bruder, Schwester, sind wir bereit, alles Jesus zu weihen? Gott wollte wissen, ob Abraham seinen Traum anbetet, ja, oder den Traumgeber, den allmächtigen Gott, ja. Gott wollte wissen, ob er seine Identität von seinem Traum trennen kann. Alles will ich Jesus weihen. Oh, ja. Isaak war das Mittel, mit dem Abraham sein Versprechen erfüllen würde, oder Gott ihm das Versprechen erfüllte, die Verheißung, der Segen, das Volk Gottes. Ja. Isaac durfte beim Abraham nicht den Platz Gottes einnehmen. Gott wollte der Erste sein. Gott wollte der Erste sein. Gott wollte, dass Abraham alles, was er über Gott zu wissen glaubt, alles hier auf dem Altar legt. Alles, was er über Gott zu verstehen glaubt, alles, was für ihn Zukunft bedeutete, gibt er Gott zurück. Alles will ich Jesus weihen. Ja, fromme Sprüche. Und die werden geklopft. Das alles muss er mit sich und Gott ausmachen. Es geht niemand was an. Ja, du kannst singen und jubeln und jauchzen. Alles will ich Jesus weihen. Aber wenn es drauf ankommt, das ist deine Sache. Das ist Herzenssache. Sonst gibt es Missverständnisse in unserem Leben. Stell dir mal vor, das hätte die Sarah erfahren an diesem Morgen, als sie fortgingen. Er hätte zu Hause die Hölle erlebt. Die wäre ihm an den Kragen gesprungen. Ja, niemand geht was an, weder bei deinem Mann noch bei deiner Frau, was zwischen dir und Gott abgeht. Ja, das geht niemand was an. Ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse musst du für dich behalten. Göttliche Geheimnisse. Denk an Simson. Weißt du, die Delila hat ihn so angegangen. Sag mal, wo liegt die Kraft? Und dann musst du einfach sagen, nur in der Haarlocke. Und dann wird die Haarlocke abgeschnitten und die Kraft ist dahin. Was sagt Gott zu Abraham, als er sich dazu entschloss, Isaak zu opfern? Ja, das klingt, als wenn der Teufel das sagen würde. Und nun erfahre ich, und ich weiß, dass du Gott mehr fürchtest und ja, deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, mir nicht vorenthältst. Ja, als Gott ein Menschenopfer haben möchte. Und du sagst, ja, das ist ein Hinweis auf Jesus. Komm, hör auf damit. Hör auf damit. Hier ist, ja, dann sagt er, Isaak, hier ist das Feuer, hier ist das Holz. Aber Papa, wo ist das Opfer? Wo ist das Opfer? Wir sehen hier, wie der Kampf abgeht, wie mit uns der Kampf abgeht. Da ist das Opfer, das Feuer, da ist das Holz, da ist der Esel. Aber wo ist das Opfer? Ja, Isaak ist bereit, sich zu opfern. Er gehört Gott sowieso. Es war ein Geschenk Gottes für Abraham. Weißt du, der war stark genug, er hätte sich wehren können. Ja, er hätte sagen, Papa, das geht nicht, ich lasse mich nicht abschlachten. In aller Liebe. Alles, was Gott gehört, ja, opfert sich gerne. Und deshalb ist es erstaunlich, der Isaak lässt sich problemlos, widerspruchlos festbinden und auf den Altar zu legen. Und dieser Abraham ist bereit, das Messer zu ziehen und ihn abzuschlachten. Durch diesen Akt betritt Abraham eine ganz neue Dimension der Beziehung zu seinem Gott, zu seinem Sohn. Der Isaak bleibt das Eigentum Gottes und Gott gibt ihm das später zurück. Aber nicht in dem Augenblick. Er muss den schweren Weg gehen. Es ist ja ein freies Geschenk Gottes und er wird entwöhnt, heißt es. Als Isaak entwöhnt wurde, dann redet Gott, opfere mir den Isaak, den du lieb hast. Ja. Im Leben Isaaks ist eine Entwöhnung. In 1. Mose 21, Vers 8, da lese ich, an dem Tag, dass sein Sohn entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl, ein großes Fest, eine große Party. Und dann redet Gott, und jetzt opfere mir deinen Sohn, den du lieb hast, für den du so eine große Party gemacht hast. Ja. Ist es nicht seltsam, dass nicht etwa die Geburt des verheißten Samens das Wichtigste ist, sondern die Entwöhnung, wo er soweit ist, ja, selbstständig werden sollte, auf eigene Füße stehen sollte. Isaak war jetzt entwöhnt, jetzt durfte vor Gott erscheinen, jetzt durfte dargebracht werden. Jetzt ist er nicht mehr unmündig. Er ist entwöhnte, wie ein Samuel in der Bibel, können vor Gott erscheinen und bei ihm bleiben und ihm dienen. Erst, wenn sie entwöhnt sind. Und Isaak wird vom Ismael verspottet. Ja. Was willst denn du? Was willst denn du? Ja. Von dem Augenblick an, da Isaak entwöhnt war, wurde er von seinem Stiefbruder Ismael verspottet. 1. Mose 21, Vers 9. Wurde verspottet. Entwöhnung ist eine Symbolbedeutung. Paulus beschreibt es in Galater Kapitel 4, Vers 21. Es ist eine freie Sache, dass jetzt bist du entwöhnt, jetzt bist du selbstständig, jetzt kann Gott machen mit dir, was er will. Ja, und Gott hat ihn verlangt, opfere mir deinen Sohn, deinen Isaak. Und was Abraham hier tut, ist eine ganz freiwillige Sache. Er muss es nicht, aber es ist freiwillig. Und deshalb, meine Lieben, alles, was wir tun, wozu Gott uns ruft, wozu Gott uns was sagt, muss freiwillig geschehen. Ob es jetzt der Zehnte ist, ob jetzt Gottesdienstbesuch ist, ob jetzt der Glaube ist, freiwillig, ohne Zwang. Ja, es ist eine Herzenssache. Er ist entwöhnt, er ist ja selbstständig. Kannst ihn fragen. Gott will hier sehen, ob Abraham Gott freiwillig dient. Und Gott will bei uns auch sehen, ob wir ihm freiwillig dienen. Ohne irgendwelche Verpflichtung, Schuldigkeit. Ja, ich muss ihm Dank opfern. Vergiss es! Gar nichts, du musst gar nichts machen. Er ist entwöhnt. Er ist jetzt Gott nicht mehr schuldig. Nicht mal Dankeschön. Er verpflichtet, ja, Gott nicht mehr. Es ist also eine Selbstverständlichkeit. Entweder gebe ich oder gebe ich nicht. Gott will sehen, dient Abraham ihm aus Liebe oder aus Knechtschaft, aus Abhängigkeit, aus Gesetz, ja, nach dem Fleisch. Für das natürliche Auge ist Ismael immer und in allen Stücken dem Isaak überlegen. Ich will ein paar Gedanken, diese Patriarchen, streifen und betrachten. Ja, da ist dem Fleisch unnormal und unnatürlich nicht nötig. Das ist ja übertrieben, was du da machst. Du opferst deinen Sohn. Ja. Doch für den Gläubigen ist, ja, ihm wichtig, die Gott des Wohlgefälligkeit, das Opfer freiwillig. Was ich tue, tue ich auch freiwillig. Ich muss es nicht predigen und hier vorne stehen und Halleluja schreien. Ja. Oder im Internet die Predigten verbreiten. Ja. Obwohl beide den gleichen Vater haben, Ismael wie Isaak, doch ist ein großer Unterschied. Ja, der eine dient freiwillig Gott, opfert sich, wird geopfert. Diese Ismael-Linie und diese Isaaks-Linie. Ein gewaltiger Unterschied. Zwei haben den gleichen Papa. Beide sind Kinder Gottes und doch nicht das Gleiche. Und doch nicht das Gleiche. Beide dienen dem Vater, geben den Zehnten, sprechen anderen Sprachen, gehen in die Kirche oder in den Tempel, danken Gott, ja, und beten zu Gott. Da ist der Pharisäer und der Zöllner, ja. Unterschied ist doch, unterm Strich ist es ein Unterschied. Die erste Frucht entsteht aufgrund menschlicher, fleischlicher Berechnung und Anstrengung. Gott, ich danke dir. Und andererseits, Gott sei mir Sünder gnädig. Oder Papa, ich diene dir freiwillig und du hast mir nicht einmal ein Böcklein gegeben, aber der Lump hat alles verhurt, versoffen, verfressen, verplempert und dem gibst du alles. Ja. Während der zweite göttliche Verheißung ist, ja, Gott alles verdankt, aber ja, den gleichen Vater, ja, und solange Ismael nur Milch trinkt, ist er noch nicht entwöhnt. Oder Isaak, Milch trinkt, ist noch nicht entwöhnt. Und beide, der Geistliche und der Fleischliche, beide sind beieinander, beim gleichen Papa, leben von der Milch des Anfangs, spielen beide miteinander, beide sind unmündig, ja, und gehen in den Tempel, beten und alles Mögliche, aber da ist ein Unterschied nachher unterm Strich, ja, nur in der Gegenwart Gottes, dass nichts mehr von dem Gutmenschen getue. Das ist, ja, denk nur an diesen hier, den Ismael. Da ist nichts mehr da von diesem Gutmenschengetue. Und solange man noch nicht entwöhnt ist, stört das Zusammenleben der Brüder nicht. Das sind die Anfänger und die Fortgeschrittenen beide zusammen. Solange es nur um Bekehrung geht, Taufe geht, Auferstehung geht, Himmelfahrt geht, Geistesausgießung geht, ja. Solange die Brüder zusammenleben und zusammenspielen, ist alles okay. Aber sobald der eine entwöhnt wird, ja, der Isaak entwöhnt wird, soll er geopfert werden. Und der Ismael wird fortgeschickt, auch nachdem er entwöhnt wurde. Und das weiß nur der Abraham, was da alles passiert. Entwöhnt loslassen. Ich muss das loslassen, ich muss das loslassen, ich muss das loslassen. Was glaubst du, was wir alles loslassen müssen am Schluss? Jetzt muss Isaak geopfert werden. opfern kann man nur das, was Gott selber einem geschenkt und gewirkt hat. Ja, der Ismael wurde nach dem Fleisch gezeugt. Das war leicht. Aber jetzt, alle, das, was ihr hier erlebt, ist vom Heiligen Geist, von Gott gewirkt, im Glauben empfangen, im Glauben erwartet, von Gott anerkannt. Abraham muss die Verheißung opfern. Stell mal vor, du musst die Verheißungen opfern. Alles, was der liebe Gott dir versprochen hat. Die Zukunft des ganzen Volkes Gottes, was damals war. Ismael hat er fortgeschickt. Das war schon viel. Aber jetzt muss er den Isaak opfern. Mach die Gedanken. Sag es niemand. Das geht niemand was an. Es ist zwischen dir und Gott. Gott will sehen, ob wir bereit sind, alles loszulassen. Sogar das letzte Hemd. Was auch ist. Und es geht bis zu Berg Moria, bis nach Golgatha. Dort ist der Hügel Golgatha. Und in 1. Mose Kapitel 22, Vers 5, da lese ich, die Knechte jedoch, die einen Teil des Weges mitgegangen waren, blieben zurück. Ja, Isaak wird erst nach Abrahams Tod, nach dem Tod seines Vaters gesegnet. Vorher passiert nicht viel in seinem Leben. Ja, die Frage ist, worin besteht dieser Gottessegen? Ja, im Leben von Isaak erleben wir etwas in 1. Mose 25, Vers 11. Da sehen wir, er wohnt an dem Brunnen Lahairoi, also Brunnen, wo Gott einen sieht. Dort sind ja Isaak und Ismael zusammen gewesen, zeitlang, und dort haben sie nachher ihren Vater beerdigt. Aber das Problem ist, was im Leben von Isaak passierte. Die Philister verstopften all die Brunnen, die der Isaak gegraben hat. Ja, die Philister. Und ja, und das will uns was besagen. Die Brunnen verstopft. Das sind Bilder auf göttliche und geistliche Segnungen. Die vertiefte Gotteserkenntnis da, grabte was, da entdeckte was und es wieder verstopft. Und er muss wieder weiter graben und wieder weiter graben und wieder weiter graben. Ja, das Leben von Isaak ist Brunnengräber zu sein. Hier am Lahairoi wohnt der Isaak, dort, wo er die Gottesoffenbarung bekommen hat, dort lässt er sich dauernd nieder. Und das ist, wo du Gott siehst, wo du Gott begegnest, wo du Gott beschaust am Brunnen vor dem Tor, singen wir in einem Lied hier manchmal. Die Einblicke, die du bekommst, die gehen niemand was an. Ja, die gehen niemand was an. Und es kann auch der Feind nicht verstopfen. Viele Menschen machen Seelenstriptease. Ja, Halleluja, verstehst du? Vergiss es. Denken, sie müssen an aller Welt was sagen, was erzählen, was sie bei Gott gelernt haben. Ja, und sie müssen es weitergeben. Und ich möchte auch etwas sagen, wie wichtig es ist. Es ist wichtig, dass wir die großen Taten Gottes rühmen. Aber das, was Gott zu einem persönlich gesagt hat, das gilt nur für dich und sonst niemand. Ja. Von der Maria, der Mutter Jesu, heißt es, sie bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen, was die Hirten erzählten. Und du musst lernen, bestimmte Worte, bestimmte Gedanken Gottes in deinem Herzen zu bewahren. Das geht niemand was an. Die Taten Gottes kannst du erzählen. Jesus ist gekommen, Jesus ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren. Das sind die großen Taten Gottes. Davon kannst du reden und Zeugnis geben. Aber das, was er dir persönlich gesagt hat, ja, lach, hei, roi, was Gott dir im Geiste gezeigt hat, im Traum, in einer Vision, ist nur für dich und sonst für niemand. Ja, was du erlebt hast, die anderen werden es nicht verstehen. Ja, und wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Der Teufel hört alles mit, wenn du da erzählst und dich rühmst, das und das ist mit mir passiert, das und das hat Gott mir gezeigt. Dann wird er kommen und dir alles klauen. Alle Gottes Offenbarungen sind nur für dich. Und damit kannst du nicht hausieren gehen. Du bekommst Probleme. Ich warne dich. Ich weiß es aus 55-jähriger Erfahrung in der Seelsorge im Dienst an Menschen. Und so viele sterben als Märtyrer, weil sie so ein offenes Herz haben. Ja, weil sie so beredet sind und sie alles erzählen, was der liebe Gott ihnen gezeigt hat, was er ihnen gegeben hat. Du wirst verachtet, wirst nicht verstanden. Denk an Maria Magdalena, als sie da kommt und Jesu Füße salbt. Wenn der ein Prophet ist, wenn er wüsste, was das für ein Weibstück ist, er würde von ihr nichts annehmen. Ja, und aber dann sagt Jesus, Halleluja, ihr sind viele Sünden vergeben, darum liebt sie auch viel. Und Die anderen rümpfen nur die Nase. Lachairoi, die Einblicke, Erlebnisse, die Beschauungen, das bedeutet dieser Name hier, sind nichts für andere. Behalte es für dich. Behalte es für dich. Und ich sage dir Wahrheit, ich rate dir, das ist ein seelsorgerliches Thema. Geh nicht damit hausieren. Du bist bei Gott bekannt, Gott weiß um deine Seele und du lebst unter der Beobachtung Gottes. Pflege das verborgene Leben mit Gott. Erzähle das gute Teil wie Maria. Ja, erzähle das gute Teil. Ich habe Jesus erwählt, ich habe mich für Jesus entschieden und ich lebe für Jesus. Aber wie du mit Jesus lebst, das geht niemand was an. Ja, ich predige, ich erzähle vom Heiland. Ja, erwähle das gute Teil, so wie Maria, sitz zu Füßen Jesu, höre, was er dir sagt. Und es ist nicht das Gleiche, was er der Martha sagt. Martha, Martha, du hast so viel Arbeit und so viel Mühe. Was du von Gott empfängst und so weiter, das ist eine große Segnung. Genieße einfach, genieße, danke Herr. Preise Gott, bete in Sprachen am besten, versteht niemand, nicht einmal du selbst. Trenn dich von dem ganzen Martha-Dienst, immer nur in der Küche dienen, was dem Herrn brutzeln und was vorbereiten. Während Ismael, und pass auf, da ist ein Unterschied. Der Ismael hat 12 Fürsten und der Isaac hat noch kein Kind. Und dann kriegen sie Zwillinge, Esau und Jakob. Ja. Und der Ismael verspottet den Isaac. Und der arme Isaac bleibt unfruchtbar. Muss das alles über sich ergehen lassen. Ja, auch das, was du in dir schluckst, verarbeiten musst, was in deinem Leben passiert und so weiter, das behalt für dich. Das geht niemand was an. Deine Gefühle gehen niemand was an. Ja, und so geht uns manchmal. Ismael triumphiert. 12 Patriarchen habe ich. Schau, und was hast du, Bruder Isaac? Was hast du? Ja, und es gibt zwei Segenslinien, die Segenslinie des Ismaels und die Segenslinie des Isaaks. Ja, und die Segenslinie Ismaels verspottet die Segenslinie Isaaks. Ja, er ist zunächst unfruchtbar. Mit 40 Jahren nimmt er Rebekka zur Frau und erst als er 60 ist, werden ihm zwei Söhne geboren, Esau und Jakob. Erst als er 60 ist, stell mal vor, mit 60, da gehen manche schon in Rente bei uns. Und Ismael imponiert, verstehst, er hat 12 Söhne und du, was hast du? Weißt du, du musst manchmal viel schlucken, behalte das für dich, sage es niemand. Du handelst ungeistlich und ungöttlich, wenn du das zu Herzen nimmst und beleidigt bist. Und auch wenn du scheinbar alles hast und dieser Isaac hat das ganze Vermögen von Abraham bekommen, das ist sein ganzes Reichtum, ja, hast in Wirklichkeit letztendlich gar nichts. Die fehlen Kinder, Nachkommen. Ja, du hast, dir fehlt die Fülle. 12 Söhne. Ismael verspottet und du hast nichts zum Lachen, obwohl dein Name heißt, er lacht. Ja, du hast nichts zum Lachen. Obwohl du in der Segenslinie bist, die Verheißungen hast, lebst du im Zwiespalt, hast nur Esau und den Jakob und da klappt es sowieso auch nichts. Ja, erlebst nur Kämpfe und Spannungen und dann wird es so weit, dass du spürst, jetzt geht's heimwärts und jetzt will er noch diese beiden Buben segnen und sagst du seinem Esau, seinem Sohn Esau, er hat den Esau sehr mehr geliebt wie den Jakob. Der Esau war ihm sympathisch, weil er Jäger war und er sagt, mach mal ein Wildbrett und dann, ich will dich segnen. Isaac verleugnet in Gera seine Frau. Ja, 1. Mose 26, Vers 1 bis 11. Ist nicht zu fassen, was da die Rebekka eingebrockt hat. Ja, nicht zu fassen. Schickt den Jakob weg, versaut die Familie. Das war die Rebekka. Weißt du, du denkst an die heilige Frauen. Was glaubst du, wie sie ein großes Segen sind? Ja, die haben vermurkst. Sie haben die Familie auseinandergebracht. Esau und Jakob aufgehetzt. Jakob, dein Vater will den Esau segnen, beeil dich schnell, mach zum Wildbrett und dann geh und rein und hat so Handüberzug gemacht und sagt, dass du der Esau bist. Verstelle deine Stimme, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn oder dein Sohn, den du segnen willst. Ja, Heilige haben Probleme, von denen Ungläubige keine Ahnung haben und nichts wissen. Ja, deshalb sag nichts. Sag nichts, was für Probleme du hast. Niemand, es geht niemand was an, weder dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Familie, deine Seelsorge, die Geschwister in der Gemeinde. Ja, wir wollen in das gelobte Land kommen, doch wir müssen durch den Jordan. Jordan ist der Fluss des Todes. Ja, symbolisiert das Sterben. Und schon wieder bin ich bei diesem Thema. Sterben, verstehst du? Obwohl ich es gar nicht vorhab. Aber genau das ist, du musst es in dir schlucken und sterben. Rebekka muss sterben. Der Isaac muss sterben. Was auch immer ist. In das Reich Gottes kommen wir nur über den Sterbensweg, über den Jordan. Wir lesen nie davon, dass die Philister selbst Brunnen gegraben haben. Aber es wird berichtet, dass sie ständig die Brunnen vom Isaac verstopft haben. Und damit muss man leben. Damit muss der arme Isaac leben. Gesegnete Plätze, diese Brunnen werden ständig zugeschüttet, verstopft. Da denkst du, jetzt habe ich was gefunden. Jetzt habe ich was entdeckt. Jetzt habe ich eine Aufgabe. Und jetzt, das ist mein Segen. In Lachairoi, am Brunnen der Beschauung, konnte Isaac in Heil der Ruhe und ja, das Wasser beschauen, das plätschert in dieser Oase dort. Ja, er hat tiefen Frieden gehabt und bleibt bei dem. Bleib bei dem, was Gott dir geschenkt hat, was Gott dir zuerst offenbart hat. Aber im Lande der Philister arbeiten die Hirten und was weiß ich alles dir entgegen, vermeintlich, also diese Philister, dass sie das absichtlich tun. Und manchmal denken wir, unsere Angehörige, unsere Freunde, unsere Nachbarn machen das alles absichtlich, um mich zu stören, um mich aus der Fassung zu bringen. Und erst die Rückkehr Isaaks, müde von der ganzen Brunnengraberei, ja, in Lachairoi, bei Beersheba, genießt er seinen Frieden. Seine Augen sind trübe, er blickt nicht mehr ganz durch. Ja, aber was soll's? Da passiert wieder eine Panne. Er will den Esau segnen, den er lieb hat. 1. Mose 25, Vers 28. Obwohl er genau wusste, die göttliche Bestimmung, nicht der Jüngere, der Ältere, sondern der Jüngere wird den Segen erben. Der Segen wird über den Jüngeren weitergehen. Er hat es genau gewusst. Das hat der liebe Gott gesagt. 1. Mose 25, Vers 23. Und wie ist es möglich, dass noch so viel Segnungen und Prüfungen mal das Verkehrte macht. Isaac, solch eine, macht noch eine törichte Handlung. Weißt, Isaac hat keinen Durchblick, seine Augen sind trübe. Wer bist du? Also, vom Fleisch, von der Hand, Esau, es sieht aus wie Esau, aber von der Stimme, ist Jakobs Stimme, hat keinen Durchblick. Ist es so wichtig, dass du mit dem Herrn mitwächst, mitreifst, mitgehst? Aber das hat hier wahrscheinlich der Isaac verpasst. Man sollte glauben, der Patriarch hat die Erkenntnis. Und so sind viele Christen. Ja, so wie der Apostel Paulus. Weißt du, denk nicht an die Heiligen, das sind ganz besondere Leute. Vergiss! Auch Paulus war so menschlich. Ja, immer in jeder Stadt, wo er kommt, geht er zuerst in die Synagoge und predigt und dann kriegt er Probleme. Ja, obwohl er dort immer abgelehnt wurde, Hass und Ablehnung erlebt, geht er immer in die Synagoge, schmeißt ihn raus. Und erst dann wendet er sich zu den Heiden. Er hat es nicht kapiert. Ja, und so ist es. Viele Menschen haben es nie kapiert. Die denken, ich weiß schon. Geht sogar nach Jerusalem und will dort noch ein Opfer bringen zur Ehre Gottes und muss sich nachher auf den Kaiser berufen, wird verhaftet, wird fast gelünscht. Und Gott muss manchmal mit ihm hart handeln und ihn wieder auf den Weg bringen. Gefesselt geht er nach Rom, ja, und es bleibt ihm nichts erspart. So viele Menschen brocken sich selbst, ja, in die Suppe was rein und müssen auslöffeln. Und das war auch die Not des Paulus. Isaac hatte Esau lieb. Er handelte nach dem Fleisch. Und so viele Menschen handeln nach dem Fleisch. Die wissen, was zu tun ist und tun es doch nicht. In Epheser Kapitel 3, Vers 1 schreibt Paulus deshalb, ja, ich, Paulus, der gefesselte Christi, Blödsinn, der hätte sich das alles sparen können. Ich, Paulus, der gefesselte Christi Jesu, ja, für die Nationen, Und damit will er sagen, um euretwillen, ihr Nationen, bin ich gefangen und gefesselt. Nein, wegen deiner Dummheit, lieber Paulus, bist du gefesselt, weil du immer in die Synagoge gerannt bist, in die Kirche gerannt bist, in den Tempel gelaufen bist, ja. Und dann sagt weiter, denn ich wäre frei, ich würde zu meinen Brüdern, meinen Verwandten, dem Fleisch nachgehen, um euretwillen, aber habe ich große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Ja, weil er immer in die Kirche wieder gegangen ist. Da, was der Hund ausgespuckt hat, frisst er wieder. Macht er. Ja. Das ist die Not vieler Christen. In aller Liebe. Trotz aller Führungen und Segnungen, trotz aller Erkenntnis und Einblicke, liebt er seinen Esau. Kommen von seinem Esau nicht los. Ja. Schließlich bleibt Isaac nicht anders übrig, als doch den Jakob zu segnen und zu bestätigen. Und das Geschehene ist nicht mehr rückgängig zu machen, was da passiert ist. Ja, dass er den Falschen gesegnet hat. Dann kommt der Esau nach Hause und für mich hast du keinen Segen. Nein, ich habe schon einen gesegnet. Ja, für mich hast du keinen Segen. Aber Gott macht aus dem Unsegen noch Segen. Aus Traurigkeit macht er Freude. Aus Unheil macht er noch Heil. Aus Fluch macht er noch Segen. Sei still und rebellier nicht. Ja, ich habe keinen anderen Segen. Und es wird noch alles gut werden, und sogar bestens. Die ganze Familie kommt noch in Ordnung durch die Gnade Gottes. Ja, Gottes großer Ratschluss verwirklicht sich durch die Gegensätze, durch die menschlichen Irrungen und Sünden. Begreife Gottes Wege. Sag nichts. Geh diesen Weg. Ja, sie sind unaussprechlich, unverständlich, sind komisch manchmal. Geh Gottes Weg. Rede gar nicht groß darüber. Schluck es, verstehe Gottes Sprache, die Sprache der Seligkeit. Gott handelt immer entgegengesetzt, genau das Gegenteil. Bei der Segnung Jakobs steht, sagte Isaac in 1. Mose 23, Vers 28, des Himmelstau an erster Stelle die Fettigkeit und so weiter und erst an zweiter Stelle die Erde wird gesegnet. Zuerst mal der Himmel, der geistliche Segen, das ist beim Jakob, was er sagt. Und dieser feine Hinweis, was wir lesen in 1. Mose 23 und auf der Linie des Esau, da heißt es, und zuerst einmal die Erde wird gesegnet. Da wird es gut gehen. Auf welcher Linie sind wir? Auf der Linie Esaus oder auf der Linie Jakobs? In meiner Bibel heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit oder nach dem, was auf der Erde ist. Kolosser Kapitel 2, 3, Vers 2. Isaac führte gegen seinen Willen dennoch die Absicht Gottes aus. Alles, was passiert, passiert auch ungewollt. Ja, auch in unserem Leben passiert so vieles ungewollt, unvorbereitet. Aus Versehen, unabsichtlich, ja. Und er muss den Ratschluss Gottes dienen. Alles geschieht im und nach dem Willen Gottes. Ja, sogar jedes Haar ist bei ihm gezählt, krümmt sich nicht. Gott macht keine Fehler. Und da hat alles einen Sinn, warum das und dieses passiert. So sind selbst die Abwege und Irrwege eines Isaaks ein Beweis. Gottes Pläne und Gedanken dienen einem zum Besten. Auch, dass er den Falschen gesegnet hat, angeblich. Ich kann das nicht erklären, aber es ist so. Behalte es für dich. Schluck es. Gott schließt die Tür zu und eine andere Tür macht er auf. Ja. Große Kirchen, Gemeindezentrum, was ich so erlebt habe. Die große Kirche muss ich zumachen. Ich bin so froh, dass ich das machen durfte. Dann, als ich die Tür vom Gemeindezentrum ein paar Hausnummern weiter sich geöffnet. Und jetzt diese Kirche hier, diese Predigtkirche. Und heute Abend erreiche ich mehr Leute, als ich in meinem Leben normalerweise an einem Tag erreicht habe. Ja, ich bin Gott dankbar. Gott überfordert uns nicht. Der Lebensweg Isaaks ist kein Rosenpfad. Wunderbar. Nein. Da verläuft alles anders. Sag es niemand, erzähl es niemand. Ja. Es ist voll Schwachheit und Straucheln. Es wandelt sich nicht einfach. Es ist ja auch schwierig. Und dabei erreicht Gott sein Ziel. Ja, auch hier durch die Internetpredigten erreicht Gott sein Ziel. Menschen, die ich nie in meinem Leben gesehen oder nie was von mir gehört haben, die erreiche ich. Ja, bleib auf dem Weg. Auch wenn alles schwierig ist, kostspielig ist. Ja, tröste dich in Gott. In 1. Korinther 1, Vers 26 lese ich und folgende Verse. Tröste dich. Gott erwählt das, was nichts ist. Ja, was nichts ist, was töricht ist. Das Schwache, das Unedle, ja, das Verachtete und das, was nichts ist. Ja, nicht die Weisheit der Weisen und der Starken. Und solange der Isaak nicht entwöhnt war, ließ auch Ismael ihn in Ruhe, passierte gar nichts. Aber erst wenn er entwöhnt wird, erst wenn er auf eigene Füße steht, reift, ja, erst durch diese Lösungsprozesse nimmt dann Reife zu, da ist er nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Er nimmt es, ja, lass die Brunnen zu verstopfen, dann machst du den nächsten Brunnen und nochmals den nächsten und über den nächsten. 7 Brunnen hat er gegraben, bis er endlich lebendiges Wasser fand. Ja. Erst wenn diese Lösungsprozesse da sind, zieht man Hass und Hohn von den fleischlichen Gläubigen. Sag nichts, schweige, sei still. Und je stiller du bist, desto einfacher und sicherer arbeitet der liebe Gott. Ja, wir kommen durch das Tal. Ja, mit Gottes Hilfe schaffst es. Mit Gottes Hilfe schaffst es. Du kommst es durch. In aller Liebe. Der Isaaks-Linie, ja, gehört der Verheißung. Ja, du kommst auf deine Kosten. Wie auch immer. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Auch wenn die Zeit vergeht und du wirst deinen Jakob nicht mehr sehen nach für 21 Jahre. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, sattelte seinen Esel, heißt es bei mir, nahm 2 seiner Diener und seinen Sohn Isaak und das Holz für das Brandopfer und ging zu dem Ort, wo Gott ihm gezeigt hat. Die Bibel sagt nie, dass Abraham irgendjemand von dieser Absicht erzählte, schon gar nicht seiner lieben Sarah. Ja, obwohl sie beide auf diese Verheißung warteten. Ja, er, nicht einmal seinen Dienern, dem Eliezer, dem er schon so viel eingeweiht hatte, ja, und sehr, sehr viel vertraute, und nicht einmal dem Isaak. Das geht niemand was an, weder deinem Sohn, noch deinem Vater, deiner Mutter, wem auch immer. Du kannst nicht immer jedem alles erzählen, was Gott dir gesagt hat. Es ist zwischen dir und Gott. Man muss lernen, ruhig zu sein und zu bleiben und für sich die Sachen zu behalten. Und wir neigen natürlich, das ist menschlich, wir neigen dazu, alles schnell zu erzählen zu wollen. Ach, der Heiland ist mir erschienen. Ich habe das und das von Gott bekommen. Behalte göttliche Geheimnisse für dich. Behalte. Ich sage dir in aller Liebe, behalte göttliche Offenbarungen für dich. Wir wollen allen alles erzählen, was Gott uns gesagt hat. Wir können es kaum warten, bis die Versammlungsstunde ist, bis Zeugnisversammlung ist, ja, bis du erzählen kannst, ja, was Gott dir gesagt hat. Das kannst du nicht. Und das sollst du auch nicht, ja. Ich kann es mir jetzt vorstellen, wie Abraham zumute war. Und ich kann niemand sagen, ich kann mich niemand anvertrauen. Ich muss mit mir selber fertig werden. Und Isaak und Abraham gehen zum Berg hinauf. Und erst als sie dort angekommen sind, bereitet das Opfer vor und sagt, Isaak, ich will dich opfern, ich muss dich opfern. Jetzt erst, als das Altar fertig ist. Ja, dann. Und was wäre gewesen, wenn er das alles vorher gesagt hätte, da wäre Isaak gar nicht mitgegangen. Ja, wenn ich Isaak gewesen wäre, da wäre ich gar nicht mitgelaufen. Ich kann hören, wie sie versuchte, ihm alles auszureden. Ja, ich kann hören, was die lieben Leute sagen, was da passiert jetzt. Ich kann hören, wie sie mit Abraham argumentieren. Gewiss, Meister, aber das kannst du nicht von Gott gehört haben. Das war der Teufel, der dir ins Ohr geflüstert hat. Du hast nicht Gott gehört, sondern den Satan. Ja, Isaak, dein einziger Sohn, den wirst du nicht opfern. Sei doch nicht blöd. Ja, und gerade dieser Isaak ist derjenige, in dem die ganze, der Segen der Nationen verheißen ist, durch den die ganze Erde gesegnet werden sollte. Ja, du wirst doch nicht Gottes Werk zerstören. Und sie hätten, wenn sie das alles gewusst hätten, hätten sie für verrückt erklärt. Das ist die Situation, in der viele Gotteskinder hineinkommen, weil sie zu viel erzählen. Sie hätten alles getan, die Geschwister, die Frau, die Knechte, alles getan, um ja, zu erreichen, dass er Abraham das nicht tut, ihn abzuhalten. Möglicherweise hätten sie sogar versucht, Isaac ihm gewaltsam wegzunehmen, das Jugendamt einzuschalten. Ja, sie hätten alles gemacht. Ja, der würde da diesen Jungen vergewaltigen. Hätte die Vernunft mit Abraham nicht funktioniert, ja, ich behalte für mich, das hat Gott zu mir gesagt, das muss ich tun. Ja, hätten sie vielleicht gedroht, Sarah zu sagen, und sie würde ihm sagen, du bist wahnsinnig, Opa, du bist wahnsinnig. Ja, und du würdest hier beenden, das, was Gott so wunderbar angefangen hat, was Gott so gesegnet hat. Ja, und sie hätte im Fleisch gehandelt. Und das ist sogar mit Jesus passiert. Als es an der Zeit war, dass Jesus nach Golgatha geht, in aller Liebe, ja, begann er seine Jünger darauf vorzubereiten. Er war so weitherzig, der Herr Jesus, erzählt, ich muss nach Golgatha gehen, ich werde am Kreuz sterben. Und dann sagt Petrus, Herr, du bist verrückt. Du bist verrückt, ja. Petrus war ein bisschen älter wie Jesus, ja. Und du wirst das nicht tun. Und er versucht ihn abzubringen. Das darf nicht passieren. Ich kann mir gut vorstellen, erzähl nicht allen alles, was der Heilige Geist dir offenbart hat, was dir die Schrift sagt, was du von der Bibel her verstanden hast. Ich kann mir vorstellen, was Petrus sagte, als Jesus diese Worte über seinen Tod redete. Er dachte, ja, das kann doch nicht von Gott sein. Das darf doch nicht wahr sein. Da geht die ganze Prophetie flöten. Ja, die Wahrheit ist brutal. Und deshalb, du musst die Wahrheit für dich behalten können. In aller Liebe, Gott segne dich. Ja. Wenn der Herr uns etwas sagt und wir wissen, dass es keinen Zweifel dran gibt, ja, dass wir es richtig gehört haben, müssen wir nicht jedem sagen, Hauptsache du weißt es. Ich weiß es und sonst niemand. Sie werden es nicht verstehen. Sie werden versuchen, dich abzuhalten, was es auch immer ist, ja. Sie werden versuchen, uns von Gottes Plan abzubringen. Behalte die Worte wie Maria in einem feinen, guten Herzen für dich allein. Nimm mit ins Bett und rede nicht darüber. Ja, sonst bringst du Gottes Plan noch durcheinander, Gottes Willen. Lieber Heiland, wir wollen heute marianisch sein, uns nicht mit dem Fleisch und Blut besprechen, sondern konsequent deinen Weg gehen, deinen Willen tun und stille sein. Heiliger Geist, hilf meinen Geschwistern, wo sie auch jetzt sind, dass wir sagen können, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Halleluja, preis Gott. Amen. Und wir hören das.